Maja Göpel, Unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Hast du auch das Gefühl, dass wir uns an einem Kipppunkt befinden? Auf der einen Seite geht es uns gut, der technische Fortschritt erleichtert unseren Alltag. Und glaubt man den Zahlen, leben weltweit immer weniger Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Auf der anderen Seite können wir aber auch beobachten, wie unser globales Wirtschaftssystem den Planeten zerstört, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Doch die Lage ist nicht aussichtslos. Die Ökonomin Maja Göpel, die als Repräsentantin der Scientists for Future Bekanntheit erlangte, ist sich sicher, wir können auf diesem Planeten zusammenleben, ohne seine ökologischen Grenzen zu sprengen. Und dafür müssen wir nicht einmal an Lebensqualität einbüßen. Diese Blinks erklären dir, wie das gelingt. So sollten wir alte Ideen, die sich als falsch erwiesen haben, endlich über Bord werfen. Etwa unser auf ewiges Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem. Stattdessen brauchen wir eine neue Lebensweise, die mit der Realität endlicher Ressourcen vereinbar ist. Blink Nummer 1. Wir leben in einer Scheinrealität und in einem pervertierten Verhältnis zur Natur. Wenn du dir etwas nur ganz dolle wünschst, dann geht es auch in Erfüllung. Vielleicht erinnerst du dich an diese Vorstellung aus deiner eigenen Kindheit. Heute hast du dieses Wunschdenken wahrscheinlich überwunden. Diese Blinks wirst du dir schließlich ausgesucht haben, weil du dich für Wissenschaft interessierst. Schaut man sich jedoch an, wie wir uns als Menschheit verhalten, könnte man glatt auf die Idee kommen, wir wären immer noch Vierjährige. Wir leben in einer Scheinrealität, in der wir so tun, als könnten wir mit endlosen Ressourcen wirtschaften und als hätte unsere Lebensweise keine weiteren Folgen. So wussten wir beispielsweise schon Ende der 70er Jahre mehr oder weniger all das, was wir heute über den Klimawandel wissen. Zum Beispiel, dass Kohlendioxid die Atmosphäre erwärmt und dass diese Erwärmung zum Schmelzen des Polareises führt. Und dennoch haben wir durch unsere Lebensweise in den vergangenen 30 Jahren so viel CO2 ausgestoßen wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Wieso tun wir das? Ganz einfach. Wir haben es uns in einer Scheinrealität gemütlich gemacht. Was wir deswegen mehr als alles andere brauchen, ist ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit. Wir haben nur diesen einen Planeten, und wenn wir ihn als Lebensraum erhalten wollen, müssen wir lernen, mit begrenzten Ressourcen zu wirtschaften. Das ist der Fakt, den wir endlich akzeptieren müssen. Wir leben aber auch so, weil wir bestimmten Ideen nachhängen. Zum Beispiel jener, für die der Ökonom Robert Solow 1987 den Nobelpreis für Wirtschaft erhielt. Solow hatte die Theorie aufgestellt, jedes einzelne Element der Natur sei ersetzbar. Der Mensch müsse nur ein entsprechendes Äquivalent erfinden. Die letzte Konsequenz eines solchen Denkens sind Roboterbienen. Sie stehen sinnbildlich für unseren pervertierten Umgang mit der Natur. Denn die derzeitige Landwirtschaft gefährdet viele Bienenarten. Die Bestäubung von Blüten bleibt dadurch aus und diese Folge einer Fehlentwicklung wird wiederum mit technischer Innovation zu flicken versucht. Anstatt den empfindlichen Kreislauf der Natur, Wald und Wiesen, Luft und Wasser, zu hegen und zu pflegen, wirtschaften wir weiter wie bisher. Zerstören wir die Natur durch unsere Maxime vom rücksichtslosen Wachstum und versuchen sie umständlich nachzubauen. Genau, mit Roboterbienen. Das Paradoxe? Das Ganze ist noch nicht einmal ökonomisch. Wenn man einmal die Leistungen der Natur, also das, was Bienen und Bäume tagtäglich unentgeltlich für uns machen, nach einer rein wirtschaftlichen Logik betrachtet, dann sehen wir, dass die Natur mit 145 Billionen Dollar jährlich mehr erwirtschaftet als das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, der gesamten Erde. Es wäre also sogar in unserem wirtschaftlichen Interesse, die Artenvielfalt groß zu halten und den Regenwald nicht noch mehr abzuholzen. Wir müssen lernen, unser Leben auf diesem Planeten so umzugestalten, dass die natürliche Vielfalt erhalten bleibt. Ansonsten bedarf es eines immer größeren Aufwandes, um das Ökosystem zu sichern. Blink Nummer 2. Unser Egoismus ist anerzogen. Wieso wirtschaften wir die Erde eigentlich so zugrunde, als hätten wir noch eine zweite oder dritte, auf die wir übersiedeln könnten? Wieso verhalten wir uns so egoistisch? Nun, vielleicht, auch wenn es widersinnig klingt, einfach nur, weil wir denken, so handeln zu müssen. In den Wirtschaftswissenschaften hält sich seit über 100 Jahren eine Idee besonders hartnäckig. Die Rede ist von der Theorie des Menschen als Homo economicus. Glaubt man ihr, ist der Mensch ein egoistisches Wesen, das ausschließlich am eigenen Vorteil interessiert ist, aber durch diese Selbstsucht auf wundersame Weise Wohlstand für alle schafft. Die Theorie hat jedoch gleich mehrere Haken. Denn in Wirklichkeit verhalten wir uns ganz anders. Wir berücksichtigen bei wirtschaftlichen Entscheidungen noch viele andere Parameter als den rational zu berechnenden Gewinn. Das zeigt unter anderem das sogenannte Ultimatumspiel. Ein Experiment, das der Ökonom Werner Güth Ende der 70er Jahre durchführte. Die Idee des Planspiels war simpel. Proband A bekam 1000 Dollar, die er mit Proband B teilen musste. Der Clou? Er selbst konnte darüber bestimmen, wie viel er abgab. Und Proband B konnte dieses Angebot ablehnen. Wenn Proband B jedoch ablehnte, bekamen beide keinen einzigen Cent. Das Ergebnis? Im Schnitt nahmen Menschen den Deal nur an, wenn sie mindestens 30% erhielten. In diesem Fall also 300 von den 1000 Dollar. Hätten sie ökonomisch rational gehandelt, hätten sie jeden noch so kleinen Betrag annehmen müssen. Taten sie aber nicht. Denn das fanden sie richtig ungerecht. Nun magst du vielleicht denken, aber das sind doch nur Theorien, an die irgendwelche Professoren an Universitäten glauben. Auf die echte Welt haben sie nur wenig Einfluss. Leider falsch. Denn diese Theorien bestimmen die Art und Weise, wie Unternehmen geführt, wie Politik und Wirtschaft gemacht werden. Theorien wie die vom Homo economicus geraten dann zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Niemand wird als Homo economicus geboren. Doch wenn wir aufgrund einer falschen Hypothese ein System schaffen, in dem wir egoistisches Verhalten belohnen, erziehen wir Menschen zum Egoismus. Wenn Profit über dem Wohl des Menschen steht, also sprichwörtlich über alles geht, werden Manager dazu erzogen, sich ausbeuterisch gegenüber ihren Angestellten zu verhalten. Selbst Ärzte werden in einem System, in dem alles in Kosten-Nutzen-Rechnungen erscheint, dazu angestiftet, Patienten möglichst schnell abzufertigen. Blink Nummer 3. Ständiges Wirtschaftswachstum schafft Ungleichheit. Im vorigen Blink haben wir gesehen, wie eine hartnäckige, ungerechtfertigte Theorie die Wirklichkeit beeinflussen kann. Von diesen Ideen gibt es noch weitere. So hält sich auch die Vorstellung, dass egoistisches Wirtschaften ganz von allein Wohlstand schafft, überaus hartnäckig in den Wirtschaftswissenschaften. Sie beruht auf Adam Smith. Der schottische Ökonom war der Überzeugung, dass auf einem freien Markt Wohlstand von einer unsichtbaren Hand erzeugt werde. Heute hat sich dafür der Begriff des Trickle-Down-Effekt durchgesetzt. Wohlstand sickere ganz automatisch von oben nach unten durch, solange sich der Staat aus der Wirtschaft heraushalte, Unternehmen einfach machen lasse. Adam Smiths Theorie stammt aus dem 18. Jahrhundert. Und während sie für die Zeit der industriellen Revolution noch sinnvoll gewesen sein mag, stellt sie uns heute vor einen unüberwindbaren Widerspruch. Damit der Wohlstand weiter zunimmt, muss auch die Wirtschaft beständig wachsen. Doch wir wissen, Wirtschaftswachstum führt zwangsweise zur Klimaerwärmung. Die Korrelation ist deutlicher, als du es dir vielleicht gerade vorstellen kannst. Wer nämlich die Kurve des CO2-Anteils in der Atmosphäre und die der weltweiten Wirtschaftsleistung aus den vergangenen 60 Jahren vergleicht, wird bemerken, dass beide Kurven beinahe deckungsgleich verlaufen. Steuerersparnisse der Unternehmer sickern dieser Theorie nach in Form neuer Jobs und höherer Löhne nach unten durch. In der Praxis sieht es jedoch anders aus. Wirtschaftsliberalismus erzeugt eher feudale Verhältnisse. Die Reichen werden immer reicher und genießen dadurch eine Macht über andere Menschen, wie Adlige zu früheren Zeiten. Aufzusteigen in dieser hierarchischen Welt wird immer schwieriger. Denn die Realität ist, dass Unternehmer ihre Verdienste und Ersparnisse nicht in produktive Tätigkeiten investieren, sondern in Vermögenswerte und Finanzkapital. Kapital sickert nicht nach unten durch. Es vermehrt sich bei dem, in dessen Besitz es ist. Unsere Wirtschaftsweise ist also weder ökologisch nachhaltig, noch erzeugt sie automatisch Wohlstand. Nein, sie erzeugt sogar Ungleichheit. Wir können nicht weiter auf ständiges Wachstum setzen. Bedeutet das auch, dass wir auf Wohlstand verzichten müssen? Nein. Wir müssen jedoch neu verhandeln, was Wohlstand ausmacht. Es darf nicht länger an ein blindes Wirtschaftswachstum gekoppelt sein. Wie soll das gehen? Nun, ein Weg wäre, wieder zwischen echten Werten und Wachstum zu unterscheiden. Unser bisheriges Wachstumsmodell ist nämlich wertblind. Wachstum sollte aber nicht Zweck, sondern Mittel sein. Doch wie? Zum Beispiel, indem wir unverdiente Wertabschöpfung gezielt verhindern. So wäre eine nachhaltige Reform von Wirtschaft möglich. Blink Nummer 4. Nachhaltiges Wachstum ist ein Mythos. Mal angenommen, es würde uns gelingen, unsere Wirtschaft effizienter zu gestalten, das heißt weniger Energie zu verbrauchen und weniger CO2 auszustoßen, und das bei gleicher Leistung, könnten wir dann nicht doch weiter wachsen? Nachhaltiger wachsen, das muss doch möglich sein. Die Idee hinter der Effizienzsteigerung nennt sich Entkopplung. Sie mag logisch klingen, doch besteht sie auch den Test der Wirklichkeit? Leider nein. Wir sind nämlich schon mitten in einem scheiternden Entkopplungsexperiment. Um dasselbe BIP zu erwirtschaften, verbraucht Deutschland jährlich weniger Energie, CO2 und Material. Das Land wirtschaftet also von Jahr zu Jahr effizienter. Gleichzeitig rückt jedoch auch der sogenannte Overshoot Day jedes Jahr ein paar Wochen nach vorne. Overshoot Day ist der Name für den Tag, an dem alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. 2019 lag der Tag für Deutschland bereits im Mai. Und das trotz aller Effizienz. Allein dieser Fakt sollte Anlass genug sein, um die Strategie der Entkopplung zumindest zu überdenken. Es ist ein Effekt, der sich überall auf der Welt beobachten lässt. Wer effizienter wird, verbraucht deswegen nicht weniger, sondern mehr. Der paradoxe Effekt trägt den Namen Rebound-Effekt. Er besagt, dass Effizienz in unserem Wirtschaftssystem nur bedeutet, zwei Sachen zum Preis von einer zu bekommen. Elektrogeräte etwa benötigen heute weniger Strom als früher. Dafür besitzen wir mehr davon und ersetzen sie häufiger durch neuere Modelle. Und ein Auto wie der VW Beetle verbraucht heute noch genauso viel Benzin wie sein Vorgänger, der Käfer, in den 50er Jahren, weil sich seine Effizienz nur in mehr Pferdestärken ausdrückt. Der Rebound-Effekt zeigt sich auch in unserer Energiewirtschaft. Es ist uns gelungen, erneuerbare Energien immer effizienter zu machen. So sehr, dass sie heute schon zum Teil günstiger sind als Kohle und Gas. Doch damit sie einen Wandel bewirken, müssten sie Kohle und Gas als Energielieferanten ersetzen. Tun sie aber nicht. Weil unser Energieverbrauch insgesamt weiter steigt, sind sie bisher nur eine Ergänzung. Nachhaltiges Wachstum durch Effizienzsteigerung ist also ein Mythos. Aber du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, obwohl die Entkopplung nur zwei Sachen zum Preis von einer verspricht und deshalb niemals zu einem nachhaltigeren Wirtschaften führen wird, überdenken wir diese Idee nicht. Ganz im Gegenteil. Wir glauben weiterhin mit fast religiöser Inbrunst daran. Wir können aber nicht weitermachen wie bisher und den technischen Fortschritt nur dazu nutzen, um noch mehr ökonomisches Wachstum zu erzeugen. Wir müssen Innovation anders einsetzen. Denn sie ist selbstverständlich nicht per se schlecht. Wir müssen unser Fortschrittsideal jedoch tatsächlich an Zielen des Klimaschutzes ausrichten und nicht an Wachstum und Geldvermehrung. Blink Nummer 5. Wir konsumieren über unsere Verhältnisse. Zu der Frage, was wir tun können, um die ökologischen Leitplanken unserer Erde nicht zu überfahren, gibt es im Grunde nur zwei Vorschläge. Einen haben wir dir im vorigen Blink bereits vorgestellt. Technologische Innovationen sollen uns dabei helfen, Wachstum nachhaltiger zu gestalten. Dass diese Entkopplung nicht funktioniert, haben wir dir ebenfalls gezeigt. Der andere Vorschlag für eine nachhaltigere Lebensweise setzt hingegen direkt bei uns an, das heißt bei unserem Konsumverhalten. Wenn Wachstum und Natur nicht zusammengehen, dann müssen wir eben auf das Wachstum verzichten. Mit anderen Worten, wir müssen lernen zu verzichten. Eine Möglichkeit wäre, für Produkte und Dienstleistungen fortan ihre tatsächlichen Kosten zu bezahlen. Denn wenn ein Flug von Berlin nach Los Angeles nur 500 Euro kostet, liegt das daran, dass etwa Kosten, die dafür anfallen würden, das bei dem Flug ausgestoßene Kohlendioxid wieder aus der Erdatmosphäre zu entfernen, überhaupt nicht im Preis enthalten sind. Tragen muss diese Kosten, die wir nicht zahlen, aber jemand anderes. Zum Beispiel derjenige, der es sich nicht leisten kann, in eine Region zu ziehen, in der sein Haus nicht durch Überschwemmungen gefährdet ist. Die Weigerung, sich für die Kosten des eigenen Lebensstils verantwortlich zu zeigen, nennt sich Externalisierung. Sie macht unsere westliche Konsumgesellschaft überhaupt erst möglich. Wir leben also sprichwörtlich über unsere Kosten. Tatsächlich ist es daher sinnvoll, künftig die wahren Kosten von Produkten und Transport anzuzeigen, etwa mit Hilfe einer CO2-Steuer. Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ein gesellschaftliches Umdenken. Wäre es überhaupt so schlimm, mit weniger zurechtkommen zu müssen? Diverse Studien sagen nein. Hast du schon mal vom Easterlin-Paradox gehört? Der Name mag dir nichts sagen, aber intuitiv hast du bestimmt schon einmal daran gedacht. Das Ergebnis dieser nach ihrem Autor Richard Easterlin benannten Studie besagt, dass Menschen, wenn sie einmal ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht haben, durch zusätzlichen Besitz nicht glücklicher werden. Ein weiteres Paradox dürfte dir in deinem Alltag möglicherweise ebenfalls aufgefallen sein. Das sogenannte Paradox of Choice, also die Auswahlparadoxie, besagt, dass uns eine zu große Auswahl tendenziell eher belastet. Wir leben also nicht nur über unsere Verhältnisse, der Konsum macht uns auch nicht glücklich. Gelänge es uns also, unsere Konsumweise zu ändern, wären wir nicht nur einer nachhaltigen und gerechten Gesellschaft näher, wir wären trotz des Verzichts auch zufriedener. Blink Nummer 6. Der Staat sollte imstande sein, Gemeingüter zu sichern. Wie kommt es eigentlich zu Fehlentwicklungen, die unsere Umwelt belasten? Nicht immer steht dahinter ein sprichwörtlicher Bösewicht, der rücksichtslos seine Interessen durchdrückt. Manchmal summieren sich kleine Entscheidungen vieler einfacher Leute auf eine fatale Weise. Zum Beispiel in Ithaca, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York. Anfang des 20. Jahrhunderts verfügte die Kommune über eine vielbefahrene Bahnstrecke. Mit der Zeit jedoch erwarben mehr und mehr Einwohner Autos und nutzten die Bahn nur noch spärlich. Nur im Winter, wenn die Straßen verschneit waren, kam die Strecke zu ihrer alten Auslastung. Die Konsequenz? Ende der 50er Jahre stellte die Bahngesellschaft den Verkehr ein. Der Ökonom Alfred E. Kahn sah sich den Tod der Bahnstrecke genauer an und brachte in einem berühmten Essay das Schicksal der Ithacaer Bahn auf den Begriff »Die Tyrannei der kleinen Entscheidungen«. Viele Einzelentscheidungen summierten sich zu etwas, für das sich niemand aktiv entschieden hatte. Kein Autofahrer wollte, dass die Bahn komplett verschwand, schließlich brauchte er sie noch im Winter. Diese Tyrannei der kleinen Entscheidungen entlarvt einen weiteren Mythos rund um den freien Markt. Der Markt schafft nämlich doch nicht ganz von allein das, was alle wollen. Und weil das so ist, betrifft uns die Tyrannei der kleinen Entscheidungen heute sogar global. Abermillionen kleine Konsumentscheidungen von Menschen rund um den Globus führen zu etwas, was in Wirklichkeit niemand möchte, der Klimaerwärmung. Doch es gäbe eine Lösung für die Tyrannei des freien Marktes. Den Staat. Im besten Falle ist dieser dazu da, Gemeingüter zu sichern. So könnte er mit Hilfe von Subventionen dazu beitragen, dass Bahnstrecken, die nicht rentabel sind, erhalten bleiben. Und er könnte auch dafür sorgen, das größte Gemeingut, das wir haben, zu schützen, unsere Umwelt. Dazu ein weiteres Beispiel. In Deutschland werden jährlich etwa 280 Millionen Pakete mit Waren zurückgesendet. Das bedeutet, jede Menge CO2 wird ausgestoßen. Die Einführung einer verpflichtenden Rücksendegebühr wäre daher eine sinnvolle Möglichkeit, mit der sich jährlich eine Menge CO2 ansparen ließe. Denn mit dieser würden, Schätzungen zufolge, die Retouren auf 80 Millionen zurückgehen. Dadurch wären etwa 4000 Menschen auf einen Schlag klimaneutral. Der Markt wird nicht von allein drauf kommen, eine derartige Gebühr einzuführen. Und das liegt an großen Unternehmen wie Zalando oder Amazon. Diese können aufgrund ihrer Größe Retouren locker wegstecken. Es ist jedoch in ihrem Interesse, die Retouren umsonst zu halten, da sie so kleineren Unternehmen den Markteintritt erschweren. Der Staat müsste sich nur entscheiden, die Gebühr einzuführen. Denn ohne ihn wird es nicht passieren und niemand anderes kann es tun. Da der Markt eben nicht jedes Problem löst, gerade wenn es um Gemeingüter wie die Natur geht, brauchen wir einen starken Staat, der sie sichert. Blink Nummer 7. Die Gewinner der Vergangenheit müssen heute mehr für den Klimaschutz tun. Der Regenwald ist unsere grüne Lunge. Etwa 76 Milliarden Tonnen Kohlenstoff kann diese Lunge aus der Atmosphäre nehmen. Und jährlich kommen weitere 600 Millionen Tonnen hinzu. Der Regenwald ist damit ein essentieller Faktor, wenn es darum geht, einem zu hohen CO2-Ausstoß entgegenzuwirken. Kein Wunder also, dass die Welt im Jahr 2019 aufschrie, als klar wurde, dass der brasilianische Staatspräsident Jair Bolsonaro nichts gegen die Brände im Amazonas unternehmen würde, die große Teile des Waldes zu vernichten drohten. Es war noch schlimmer. Um wirtschaftlich mit den westlichen Industrienationen mithalten zu können, wollte Bolsonaro mehr Regenwald abholzen. Die entstehenden Flächen sollten der Viehzucht und dem Anbau von Soja dienen. Das sind Brasiliens Exportschlager. Sicher ist dies das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten. Doch einmal anders gefragt, steht es Brasilien nicht auch zu, seine Rohstoffe im eigenen Interesse zu nutzen? Nationen wie Deutschland oder England haben die Kohlevorräte auf ihren Staatsgebieten schließlich auch ausgebeutet, ohne dass sie jemand davon abhielt. Nun, bestimmt kann es nicht die Lösung sein, Brasilien einfach machen zu lassen. Andererseits müssen wir sicherstellen, dass das Land eine gerechte Chance bekommt. Ein klassisches Dilemma. Wie könnte man es lösen? Zum Beispiel, indem Länder wie Deutschland und England, die mit einer ressourcenintensiven Wirtschaft zu Wohlstand gekommen sind, mehr Arbeit leisten. Sprich, der ökonomische Verlust, den Brasilien dadurch erleidet, dass es weniger Regenwald abholzt, wird von denjenigen übernommen, die in der Vergangenheit vom Raubbau an der Erde profitiert haben. Wie ein solcher Ausgleich machbar wäre, zeigt eine Idee aus Ecuador. Das Konzept sah vor, einen Fonds zu gründen, in den reiche Staaten einzahlen können, damit Ecuador kein Erdöl im Nationalpark Yasuni fördert. Dieses Schutzgebiet liegt im Regenwald. Die Verhandlungen über den Vorschlag des früheren Präsidenten Rafael Correa waren schon sehr weit vorangeschritten. Am Ende scheiterten sie jedoch. Am Misstrauen der reichen Staaten. Einige dachten, Ecuador würde das Öl dennoch fördern, sobald der Fonds leer wäre. Die gescheiterte Initiative zeigt, wenn Nachhaltigkeit global gerecht ablaufen soll, und nur so ist sie wirksam, braucht es auch Vertrauen gegenüber Entwicklungs- und Schwellenländern. Und den politischen Willen, dieses Vertrauen aufzubringen. Gerechtigkeit ist möglich und sie ist unverzichtbar. Denn sie hängt unmittelbar mit Umweltschutz zusammen. Du hörtest die Blinks zu »Unsere Welt neu denken« von Maya Göpel. Die Kernaussage der Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Die Begrenztheit unserer Ressourcen ist noch nicht in unser Bewusstsein vorgedrungen. Wenn wir unseren Planeten retten und in einer gerechteren globalen Gesellschaft leben wollen, müssen wir aus unserer bisherigen Scheinrealität heraustreten und uns von alten Ideen lösen. Die Vorstellung vom ewigen Wachstum etwa, von dem letztlich alle profitieren, ist nicht aufgegangen, weder ökologisch noch sozial. Auch die Steigerung von Effizienz erweist sich als nicht nachhaltig. Staaten müssen daher endlich ihrer Aufgabe nachkommen und das Gemeingut Natur sichern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Blinks haben dich etwas zum Nachdenken angeregt und vielleicht auch dazu, etwas im Kleinen zu ändern. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.